Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS2 Reflexe. Von Jerry Cotton zu Sarah Kirsch. Kleine Reihe zum Abschied unseres Literaturredaktors Hardy Rohrs. Heute setzen wir sie fort und blenden dafür zurück ins Jahr 1986. Günter Grass hat eben seinen neuen Roman vorgelegt, Die Rettin. Und in der Bücherpassage auf DRS2 wird heftig darüber diskutiert. Das hören Sie gleich nach einem kurzen einführenden Gespräch von Barbara Basting mit Hardy Rohrs.
Als zweite Sendung in unserer kleinen Wiederholungsreihe zum Wirken von Literaturredaktor Hardy Rohrs haben Sie, Hardy Rohrs, eine Bücherpassage von 1986 ausgewählt. Es geht da um eine Diskussion des damals neuen Romans von Günter Grass, Die Rettin. Und an dieser Diskussion nehmen teil Gunhild Kübler, sehr bekannt als Literaturkritikerin, Martin Walder, damals DRS2-Redakteur, und der Autor, Krimi-Autor Peter Zeindler. Ja, diese Bücherpassage, was war das, diese Diskussion, die da doch recht heftig stattfindet?
Ja, also das war sehr interessant. Es war so heftig, dass wir in dieser Sendung das Mikrofon ausschalten mussten, runtergehen, Kaffee trinken, uns herunterholen, beruhigen und dann wieder eingesetzt haben. Aber es ist jetzt noch relativ heftig und interessant. Aber Ursprung ist ein Gespräch mit Gunhild Kübler im Personalrestaurant. Wir haben uns gestritten über irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es war, und Gunhild Kübler sagt zu mir: Weißt du was, wieso nehmen wir das nicht gleich auf? Und das war die Idee. Und dann in der Redaktion haben wir schnell dieses Konzept: Vier Leute stellen ein Buch vor, ein Schauspieler liest aus jedem Buch und dann gibt's die Sendung. Das war lange vor dem Literaturclub. Der kam 10, 15 Jahre nachdem wir das gemacht haben. Sie ist sicher eine uralte Form. Ich meine, Klagenfurt lässt da grüßen, Gruppe 47. Aber was spannend war, wir konnten uns mal befreien, alle in der Redaktion, von dem starren Korsett der Rezension und nochmals des Manuskriptradios und haben gedacht, das wird lebendig.
Aber es ist ein richtiges Risikoformat. Sie haben es ja selber gerade gesagt, Sie haben offenbar dann noch rausgeschnitten. Man hat ja, wenn man jetzt zuhört, das Gefühl, es geht ja doch sehr gesittet zu, trotz allem. Also es fallen da schon entsprechend harte Urteile und man ist da sehr kontrovers. An Grass scheiden sich die Geister, ist mir dann auch nochmal durch den Kopf gegangen. Das finde ich ja auch verrückt. Gibt es heute überhaupt noch Autoren, die diese Art von Kontroverse hervorrufen?
Also ich glaube, es ist ein bisschen eher eingeschlafen, die Art von Kontroverse. Es gibt natürlich bei Peter Handke immer zwei Fraktionen, bei Boto Strauß gibt es zwei Fraktionen, das wissen wir heute. Klar gab es auch bei Grass, bei den Tagebüchern, gab es sofort Fraktionen, aber dann mehr aus ideologischen Gründen. Aber so diese wirkliche Streitlust, vielleicht ist es auch so in der Biografie, dass man in einer bestimmten Phase des Lebens auch streiten muss, auch ungerecht sein soll, das soll die Jugend, wenn ich mal so sagen darf. Und im Alter kommt man runter und wird wieder ein bisschen besonnener. Aber es hat natürlich schon auch einen sehr schönen Aspekt, denn ich glaube wirklich, die Literatur braucht auch diese Lebendigkeit, ein bisschen Spektakel.
Für mich sind in dieser Sendung, in diesem Gespräch auch viele Grundsatzfragen der literarischen Diskussion, Qualitätsdiskussion sichtbar geworden. Und mir hat eigentlich sehr gefallen, dass Sie sich da, obwohl Grass ja eben umstritten ist, zu seinem Anwalt auch gemacht haben und zum Beispiel diese Sensibilität für Rhythmus und Sprache in den Vordergrund gestellt haben. Ich fand besonders toll diesen Vergleich mit Jean-Paul, der ja nahe liegt, diese barocke Sprachqualität. Das ist ja nicht so einfach, sowas dann vorzubringen. Wie ist es für Sie in der Erinnerung?
War sehr schön, weil wir natürlich alle, so ein bisschen als jüngere Redaktoren und Gunhild Kübler auch als jüngere Kritikerin, immer wieder auf Grundsatzfragen gekommen sind, auch für uns selber. Und deswegen gab es auch diese wunderschönen Inseln in diesen Diskursen, nicht nur ein Buch vorstellen, sondern auch wieder hin und wieder hinterfragen, was machen wir hier, was macht die Literatur, was macht die Kritik. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man das immer wieder von Neuem tut, denn die Leute, das Publikum ist nicht dumm. Die hören das gerne und lassen sich gerne auch mal was bieten, von dem sie profitieren können. Wir haben ja nicht alle dieses Glück gehabt, dass sie Germanistik studieren konnten. Also, es war sehr schön, es war sehr wichtig. Ich habe es in schönster Erinnerung und ich meine, man müsste es wieder ein bisschen mehr machen.
Warum ist es eigentlich so ein bisschen ins Hintertreffen geraten? Hat es jetzt nur damit zu tun, dass die Kritik vielleicht grundsätzlich nicht mehr diese Rolle spielt in der Gesellschaft, dass man vielleicht über andere Dinge streitet oder die Literatur nicht mehr so der Hauptschauplatz ist?
Es gibt, glaube ich, zwei Gründe. Wir hatten, man muss sich das mal vorstellen, damals 2 Stunden Zeit für diese Sendung. 4 Bücher in 2 Stunden. Halbe Stunde pro Buch. Das war ein Abend, ein ganzer Freitagabend. Also es braucht Zeit, damit man auf solche Gesprächsinseln kommt. Das ist das eine. Hat man heute viel weniger, auch von den Formaten her. Zweitens, das finde ich auch etwas Wichtiges, es ist inzwischen so ein bisschen jedem ins Blut hineingegangen, ja, wir müssen vermitteln, wir müssen zeigen, was da ist. Also der Alltagsjournalismus, der hat andere Anforderungen und vielleicht kommt dann das Grundsätzliche, gehen wir wieder zurück eben zu dem Thema auch Manuskriptradio, wo man immer wieder wunderschöne Vorträge, Referate von klugen Leuten hatte, wo man wirklich zuhören und was lernen konnte, das ist ein bisschen verschwunden aus der Medienlandschaft. Hat auch mit der Nutzung des Radios als wirklich extremes Begleitmedium zu tun.
Was mir auch geblieben ist aus diesem Gespräch, was ich wunderbar fand, wie Sie sich eigentlich zum Anwalt auch eines Literaturverständnisses machen, indem es nicht um einen direkten Ertrag oder Profit geht. Wie sind Sie zu dieser Überzeugung gekommen? Es ist ja eine Überzeugung, die sich dann auch durchzieht durch Ihr Schaffen.
Ich bin überzeugt deswegen, weil ich glaube, man muss immer wieder auch erklären, dass es komplizierte, schwierige Literatur gibt, die aber von der Form her etwas bringt. Denn die Leute sind sich gewohnt, einfache Dinge zu lesen, und wenn man ihnen nicht mal grundsätzlich was Neues auch bringt und vielleicht für etwas eintritt, haben sie gar nicht die Courage, etwas Komplizierteres zu lesen. Es ist also ein didaktischer Grund dahinter. Aber das Zweite, es ist auch eine Leidenschaft, es ist ein Vergnügen, eine Freude, die ich bis heute nicht verloren habe, auch an den schwierigeren Dingen, denn in den schwierigeren Dingen von der Form her, dort kommt eigentlich auch der größte Profit, wenn man dem so sagen kann, für mich als Leser, für uns alle als Lesende heraus. Und diese Leidenschaft, die muss man haben, sonst ist man verloren für die Bücher, absolut.
Diese Leidenschaft, von der Sie sprechen, diese Emphase, dafür sind Sie ja auch bekannt, dass Sie wirklich mit Herzblut an die Sachen herangehen, das vermitteln. Ist das für Sie auch eigentlich das Wichtigste, das stilprägende Kriterium oder die stilprägende Sache an Ihrer Tätigkeit gewesen?
Nein, das Erste ist schon der Kopf. Die Analyse des Textes, die Argumentation. Aber nachher kommt natürlich am Radio extrem zum Vorschein die Persönlichkeit von uns allen. Ihre, die meiner Kolleginnen und Kollegen, und das ist der Reiz am Radio. Über die Stimme vermittelt sich etwas von uns. Und da ist natürlich so meine Bündnerhälfte, Vergangenheit, mein Tessiner Blut. Das ist einfach schnell mal da ein bisschen im Sieden und am Kochen. Und das hört man dann. Und ich habe das Glück gehabt, dass man es hören durfte, dass es eigentlich sozusagen auch etwas ist, was Mehrwert gebracht hat in meinem Job.
Hören wir also hinein in diese Sendung, HD Ruhrs, das Gespräch mit Gunhild Kübler, Martin Walder, Peter Zeintler über Günter Grass, die Rettin.
Günter Grass, die Rettin, das dickste, das gewichtigste Buch sicher in der Hand. Es sind 500 Seiten. 500 Seiten über das große Aus für die Menschheit nach dem großen Knall. Aber literarisch gesehen jetzt nicht als Prophetie, sondern als Rückblick, bald als eine Raumkapsel, wo der Autor als einziger menschlicher Überlebender die zerstörte Erde umkreist, bald in den Träumen einer Ratte, jener Gattung von Nagetieren, die auch das nächste Mal mit Sicherheit wieder mal überlebt haben wird. Hardy Ruhrs, du stellst das Buch vor.
Grass versucht in diesem neuen Buch die Welt unter anderem zu zeigen nach dem, wie er das nennt, großen Knall, nach Ultimo, also nach dem Letzten. Und natürlich muss er sich jetzt rein mal vom Erzählen her, von der Erzählhaltung her, einen Kniff einfallen lassen. Wenn alles zerstört ist, wer erzählt da noch? Es ist nicht mehr möglich. Also erfindet er die Rettin, dieses Tier, das ihm dann, und er kreist in einer Raumkapsel um die Erde, nach Ultimo erzählt, wie es da drunten ausschaut und aussieht. Das ist die eine Erzählebene. Die zweite und dann der Kniff gleichzeitig ist die, dass Grass als Erzähler bzw. die Erzählfigur im Buch offen lässt, ob er die Rettin träumt oder ob die Rettin ihn träumt. Also das ist ein Vexierspiel, ist er Realität im Bewusstsein der Rettin oder umgekehrt. Also es gibt da ungefähr 5 Erzählstränge, dicke Fäden. Einer meiner Meinung nach lustiger und origineller angepackt und erzählt als der andere. Unter anderem geht es also um den deutschen Märchenwald. Da treten so sämtliche Figuren auf, inklusive der Gebrüder Grimm. Die Figuren Hänsel und Gretel als Kanzlerkinder, auch der Rübezahl, das Dornröschen, der Prinz und so weiter, die werden bis zum Schluss des Buchs von einem großen sogenannten Räumdrachen niedergewalzt, also aus Sense, wie die Rettin sagt. ernster Kern. Die Menschen wissen schon lange im Grunde genommen, was es geschlagen hat. Sie spielen es ja in Filmen, auf Video und so weiter. Und trotzdem leben sie so weiter, als ob nichts wäre. Dann gibt es 5 Frauen, die fahren da auf der sogenannten neuen Ilsebill in der Ostsee herum und sollen die Verqualung untersuchen. Vom großen Atomknall dann werden die in nichts aufgelöst, ein paar Wrackteile schwimmen noch herum und finden die Traumstadt, die sie suchen, Vineta genannt, finden sie nicht. Sie sehen sie durch die Wellen, aber sie können sie nicht erreichen, die ist schon von Ratten bevölkert. Eine wichtige weitere Ebene sind die Gedichte. Und da, meine ich, kommt wahrscheinlich der Autor am direktesten zu Wort und da fühlte ich mich auch sehr direkt angesprochen. Nicht zuletzt über die Kinder. Die Punk-Kinder, die ihre ganze Zärtlichkeit nur noch den Ratten zuwenden, weil sie uns nicht mehr trauen, uns Erwachsenen. Die Kinder ohne Zukunft, die die Haare grün färben und totenbleich etc. und so weiter und so fort. Gut, also Moral von der Geschichte. Von diesen 500 Seiten, die menschenfreie Zeit als eine Tatsache, ein zynisches Wort, es liegt nicht lange zurück, dass man von Juden frei geredet hat, ganz sicher keine Zufallsbildung, dieses Wort von Günter Grass. Also die menschenfreie Zeit, posthumane Zeit, ist Tatsache geworden. Wir alle hätten es längst gewusst, die Apokalypse um uns herum läuft. Und zwar läuft sie nicht so, wie man sie von der Bibel her kennt, von Gott gegeben, sondern sie läuft, weil wir die Wälder zerstören, die Luft, das Wasser und weil wir da uns überrüsten etc. Ein reiches Buch, ein Buch, das ich von der Sprache her, von den Einfällen her genossen habe. Ein Buch allerdings, das ganz sicher jetzt zu reden geben wird, weil die Grundfrage natürlich besteht, soll man, wenn der Untergang schon so nahe ist, auch selber als Künstler wieder nichts anderes produzieren als Kunst in diesem Sinn, als Episoden, als lustige Geschichten, die uns dann diesen Schrecken eigentlich nahe bringen sollen.
Hardy, du sagst, soll man, ich würde sagen, muss man. Der Künstler ist ja irgendwo gezwungen, der Gast ist ja irgendwo gezwungen, noch zu schreiben über das Leben. Er thematisiert das für mich eigentlich auch in diesem Buch mehrfach, dass er als Autor Stellung nehmen muss, wie gehe ich überhaupt noch mit der Wirklichkeit um, wie kann ich angesichts dessen, dass der Countdown längst läuft, wie kann ich überhaupt noch damit umgehen. Also er kämpft ja als Autor irgendwie auch ums Überleben, nämlich ums Überleben als Autor, um schreiben zu können.
Also ich weiß nicht, möchte ich etwas dazu sagen und dann hülle ich mich in Schweigen. Und zwar
das ist aber schade.
Folgendes. Also da die Apokalypse ist Thema. Und wenn ich so auf dieses Buch zurückblicke, habe ich ein großes Gefühl, eine große Überzeugung. Grass gehört zu dieser Generation Lenz, Böll. Und ich habe das Gefühl, dass eine Generation, Böll jetzt natürlich ausgeschlossen, die nicht mehr oder nicht mehr erzählen kann. Nicht mehr erzählen kann oder überhaupt nicht mehr erzählen kann. Und ich glaube, da ist nur die eigene Unfähigkeit, zu Stoffen zu kommen, die Stoffarmut, die diese Autoren heute beherrscht, und die ewige Bezogenheit auf sich selbst. Und diese Bezogenheit auf sich selbst und diese Stoffarmut, die sie besessen hat oder eben nicht mehr besitzt, das ist tödlich, das ist zerstörerisch. Und das führt zu dieser Veräppung, das führt dazu, dass diese Autoren vielleicht nur immer noch auf sich selbst Bezug nehmen, auf das, was sie geschrieben haben, dass sie sich an der Außenwelt überhaupt nicht mehr entzünden können, dass diese Außenwelt für sie gar nicht mehr existiert. Mazerat und Konsorten als Figuren aus seiner eigenen Vergangenheit, seiner schriftstellerischen Vergangenheit, werden da immer wieder mobilisiert. Und ich glaube, dass diese Apokalypse eigentlich nur Vorwand ist, um die innere Unfähigkeit zu überdecken, macht man sozusagen die Äußere zum Thema.
Du psychologisierst jetzt ja in einer unheimlichen Weise etwas,
ja, dass das
du
ist quasi etwas,
die, die Unfähigkeit als ein psychologisches Problem darstellst, nämlich als,
ja,
als
das, etwas, das von außen so
gar keine Nahrung findet. Das ist doch ein Prozess dessen, dass man heute nicht mehr so erzählen kann mit dem, was außen
das
geschieht.
Ich du kannst das nicht. Das hat schon Hildesheimer gesagt und der schreibt nachher flott wieder weiter. Und ich glaube eben, wenn man die eigene Figur, die eigene Literatur und die eigenen Figuren als Maßstab nimmt, dann wird die Apokalypse zum Heimkino und zum Diaabend. Und das werfe ich diesem Buch vor, ein Buch, das für mich nur mit Grass persönlich zu tun hat und nicht mit der Umwelt.
Also jetzt bin
das
ich versucht,
ist jetzt schwierig,
ja. Ja, ich bin versucht, ganz schnell, Gunhild, verzeih mir, da einzugreifen, weil ich ein bisschen schockiert bin. Und ich bin echt schockiert. Weil wenn jemand nach der Lektüre eines solchen Buches sagen kann, dass dieser Mensch, der das geschrieben hat, nicht erzählen kann, da bin ich erschüttert. Der hat also mehr Fähigkeit zu erzählen in seinem kleinen Finger als viele seiner heutigen Schreibgenossen. Ja, mehr Stoff und mehr Einfälle und mehr Fantasie als viele seiner heutigen Schreibgefährtinnen und Gefährten in 6 Bänden haben. Also das strotzt von Episoden, von Einfällen, von Ideen. Vielleicht hat es nur zu viele drin. Aber ich will nicht einfach recht haben, sondern ich möchte das jetzt dem Peter einfach mal gegenüberstellen. Aber jetzt, Gunhild, möchte ich gerne dir das Wort lassen. Wenn du
ja, ich finde es jetzt schwierig, hier dazu noch sowas zu sagen. Ich finde es auch sehr schwierig, über das Buch zu sprechen. Und wenn wir immer auf die Erzählstränge hinweisen, dann sieht man da schon, wo die Krux ist, weswegen unser Gespräch so mühsam wird. Weil wir wahrscheinlich irgendwann irgendeinen Erzählstrang nehmen müssen und dann an dem zeigen, was gibt ihm der Erzählstrang her oder was bringt das jetzt literarisch, also für das Buch, was bringt das, was kann er da rausschlagen? So viele Themen legt er da auf den Tisch und du sagst, es sind alles Themen aus seinen früheren Büchern. Könnte man ja auch sagen, es ist eben das große Abschiednehmen, deswegen muss er auf Abschied nehmen von Butt, von Blechtrommel und von dem, was er an, auch an politischen Ansichten immer vertreten hat. Es sind so viele Themen angesprochen, zum Beispiel hast du erzählt von den Märchenfiguren. Vielleicht müssten wir uns mal einen so einen Erzählstrang rausnehmen und sagen, was ist denn das mit den Märchenfiguren? Offenbar möchte er das Sterben der Natur literarisch umsetzen. Und das scheint mir da ein ganz wichtiges Problem für die Gegenwartsliteratur. Wie gelingt es, einen beispiellosen Vorgang literarisch umzusetzen? Und ich muss sagen, Respekt, oder? Ich finde das erstaunlich, was für Methoden er da anwendet. Und ich muss sagen, es andere Bücher, die im Herbst erschienen sind, die sehen das gar nicht, das Problem. Die Natur, die zugeschüttet worden ist von uns mit literarischen und geistesgeschichtlichen Begriffen und Auffassungen, die so verstellt ist, dass man diesen Vorgang jetzt mal fasst, das finde ich, ist hier schon ganz gut gemacht. Und dass er dann sieht, der Wald war die Wurzel der Fantasie und die hat Märchen und Sagen und Mythen gestiftet und jetzt wird das alles durcheinander gewirbelt und jetzt machen wir auch so eine ganz moderne Regie. Also wir machen einen Staccato-Rhythmus da rein und dass man das Gefühl hat, man sieht in diesem Märchengeschehen einen Videoclip. Also ich habe das Gefühl gehabt, die Handlung, die verliert sich ganz im Gezappel der Figuren und es wiederholt sich, es wird übertrieben und man sieht, das ist unrettbar verloren.
Diese Unsicherheit genährt aus so und so vielen Fakten, angefangen vom Wald über die See bis hin zur Stationierung auf beiden Seiten von Waffen, die ist genährt aus der Realität. Und da würde ich eben, wie gesagt, Peter, sehr trotzig reagieren und sagen, das hat ja nichts zu tun mit einer individuellen, sozusagen psychologisch erklärbaren Unfähigkeit, sondern eigentlich müsste ich als der, der 500 Seiten lang vom Untergang der Welt liest, mich fragen, was tue ich in dieser Zeit gegen den Untergang? Ich bin ja genauso lethargisch, ich sehe das um mich herum, ich tue nichts, ich lese ja noch darüber. Für mich geht durch das Buch hindurch als roter Faden ein Gegensatz, nämlich, er wird dann auch so formuliert, zwischen Homo Ludens und Homo Sapiens. Der Mensch als der, der es weiß oder wissen müsste, im Buch abgelöst durch die wissende Rettin, und der Mensch, der halt sein Spiel treibt bzw. treiben muss. Und auch der Autor Günter Grass, der eben nicht anders kann, auch wenn er alles sieht, als sich hinzusetzen und zu sagen, ich schreibe jetzt halt und setze so diesem Untergang mich selbst entgegen.
Und ich glaube, dass es auch richtig ist, wieder Sachen aufzunehmen, die er vorher schon mal literarisch fixiert hat. Beispielsweise eben diese Hoffnung auf die weiblichen Qualitäten und auf einen Wechsel, dass das Patriarchat den Herrschaftsanspruch aufgibt. Das hat man am Ende des Butts gesehen, als der Butt beschlossen hat, er wird jetzt nur noch Frauen beraten. Und dass das Fehlanzeige, sagen die Frauen auf dem Schiff, gewesen ist, ich mache das sehr deutlich. Und ich finde das auch richtig, dass der Grass das wieder aufgreift, was er früher an Hoffnungen hatte und zeigt, das ist eine fixe Idee gewesen oder eine Sackgasse. Man sieht ja schon an dem merkwürdigen Auftrag, den diese Frauenforschung bekommt, die sollen Quallen zählen. Da braucht man gar nicht warten, bis sie untergehen. Das sieht man schon, dass die Männer nach wie vor am Drücker sind und dass die Frauen nichts zu sagen haben und dass sie sich das nur einbilden, falls sie das denken. Und sie wissen es eigentlich selbst, dass sie auf verlorenem Posten sind. Und ich muss sagen, ich finde da diesen Abschied von dem Optimismus, der eigentlich in der Literatur doch herrscht, wenn ihr an die Irmtraut Morgner denkt, die solche feministischen Utopien mit einer gewaltigen Anstrengung produziert und festzuhalten versucht. Ich finde, das ist ein großer Schritt. Also in der zeitgenössischen Literatur.
Ich wollte mich zwar in Schweigen hüllen, aber ich möchte noch eine Frage stellen. Natürlich habe ich das vorhin ganz überspitzt und sehr pointiert formuliert und auch so als sozusagen als Provokation da formuliert. Aber eine Frage möchte ich doch stellen jetzt in dieser Runde. Mir beim Lesen ist es so gegangen, dass ich mir ungeheuer schwer tat. Ich bin nicht vom Fleck gekommen. Ich habe es wieder weggelegt. Ich habe mich also wirklich mit diesem Buch herumgequält. Und jetzt möchte ich auch fragen, ist denn das die Qualität dieses Buches, dass man es einfach nicht lesen kann, so wie man andere liest? Oder was ist es? Ist es einfach, woran liegt es denn, dass man es nicht, ist es nur das Thema, wenn man da sich da in diesem Untergang, ich fürchte nämlich, dass dieses Thema, was da beschrieben wird, das ist zum Teil eine unglaubliche Phrasendrescherei par excellence, was ich da höre. Und das, ehrlich, das ist nun nicht die Apokalypse in Literatur umgeformt, wie ich es mir vorstelle. Und das ist nicht die Apokalypse, die mich da aus dem Busch sozusagen von Gras abgehalten hat und mich da zu diesen Tiraden verleitet hat, sondern es ist eigentlich die Art und Weise, wie er das eben gar nicht in den Griff kriegt.
Also es gibt ja Bücher, die muss man unheimlich erdauern beim Lesen. Und danach passiert plötzlich etwas, das hängen bleibt. Man spürt rückblickend, es war ganz wichtig, dass das in dieser Ausführlichkeit beschrieben worden ist, um überhaupt auf den Grund dessen zu kommen, was da dargestellt wird.
Und aber bei wie Gras, nichts passiert, das ist Gras das Entscheidende.
Ist es mir auch, ich habe mich auch unheimlich schwer getan mit der Lektüre, muss ich sagen. Aber wie er dann im letzten Drittel diese fünf Stränge zusammenführt, Hardy, das finde ich dann schon auch, da verdichtet sich das Buch. Und man denkt, jetzt findet er wirklich zu diesem Schluss hin, wo der Knall passiert und alles schrumpft zusammen und übrig bleiben nur die Ratten. Und dann brennt ihm aber irgendwo das Erzähltemperament wieder durch. Und das geht dann noch weiter wieder. Also es überbordet dann wirklich in der Ökonomie. Und es ist am Ende nicht so, dass ich dann sagen kann, das Ganze vorher war nötig, um mir quasi diesen Fundus zu bieten, der dann die Apokalypse aufbaut, also auf dem sie literarisch steht, wenn ich das so sagen kann, sondern irgendwo jetzt aus der Distanz sehe ich, dass das Buch für mich doch sehr stark verpufft ist.
Ja, ich muss ehrlich sein, ich habe es mühsam gefunden zu lesen. Und ich glaube, das liegt am Stil. Das ist, glaube ich, dieser Seherton, den der Gras da vorher nicht hatte und der jetzt schon im ersten Satz, der schon im ersten Satz zu hören ist. Auf Weihnachten wünschte ich eine Ratte mir. Also, dass er die normale Satzstellung umdreht. Du hast das Gefühl, er läuft auf Kotonnen. Und das ist wahrscheinlich einfach der apokalyptische Anspruch. Es gibt auch oft bis in einzelne Abschnitte rein, dass Abschnitte anfangen mit der Zeigegestik und ich sah. Also ein Absatz
fängt an
und ich sah. Ich habe mich an die Apokalypse, also an die biblische Apokalypse erinnert gefühlt. Ich glaube, dieser gelehrte Ton, dieses Gestellste, das findet man schon hin und wieder sehr nervtötend und das hat natürlich auch die Parodie herausgefordert.
Ja, weil die Botschaft dominiert, dann erstarrt die Literatur dabei, glaube ich, manchmal.
Aber ich möchte sagen, ich fühle mich viel eher im Ton an Jean-Paul erinnert zum Beispiel. Ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwelche Lehrmeistertöne oder Bibeltöne darin zu sehen. Und das ist eine literarische Tradition, die sogar Sinn macht, wenn er sich auf den zum Beispiel berufen täte, was er wahrscheinlich nicht tut, ich weiß es nicht. Aber der Duktus der Sprache, dieses, wenn du so willst, auch Verschobene im sprachlichen Ausdruck, mit dem sollte man sich viel mehr befassen. Es hat zum Beispiel einen Rhythmus. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ich lese da Jamben und Daktinen am laufenden Band und dieses Weiterrattern und Weiterrollen dieser Erzählmaschine. Das, Martin, du hast es gesagt, will erdauert sein. Ich habe das Wort Geduld für mich notiert. Es braucht viel Geduld. Und Peter, soweit würde ich zeitweise nicht von dir, glaube ich, weg mich befinden mit meinem Leseerlebnis, weil ich muss dir auch sagen, es hat Phasen drin gehabt, wo ich mich, ja, ich würde sagen, fast ein bisschen genervt fühlte über diese Langatmigkeit und immer wieder dieses Aufnehmen immer derselben Motive und derselben Themen. Aber am Schluss ist es wirklich, glaube ich, gelungen für mich in diesem Buch, diese fünf einzelnen Fäden zu einem Knoten zu drehen. Und ich muss sagen, wichtig, ich möchte nochmal darauf zurückkommen, sind für mich die Gedichte auch in diesem Buch drin.
Das finde ich auch.
Ich weiß nicht, wie das ausschauen täte, wenn man die einzelnen in einen Band hineinbreche.
Das hätte mir gereicht.
Ich glaube nicht, dass die allein diese Wirkung hätten. Weil für mich ist wichtig an diesem Buch, dass ich sozusagen gespiegelt bekomme meine Situation. Ich kann eh nicht anders, als zu erzählen. Der Gras kommt mir vor wie der Luther. Wenn morgen die Welt unterginge, ich würde heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Und ich finde, das ist die Haltung und das ist für mich das Menschliche an diesem Buch und am Erleben der Lektüre, dass ich sage, dennoch und trotzdem.
Aber was bringt dir das Erdauern?
Ich fand mich am Schluss vor allem über diese ganzen Gedichte bezüglich der Kinder. Er will sehen, wie die altern, er will das noch erleben, wie die alt werden und so weiter. Vielleicht, weil ich selber ein Vater von Kindern bin, wie ihr alle da auch seid, ich kann es nicht sagen. Aber zum Beispiel über diese Ebene habe ich mich sehr angesprochen
und, ich muss sagen, auch wieder aktiviert gefühlt, aktiviert gesehen, im Bewusstsein, was um mich herum passiert.
Aber meint er nicht anders? Meinte der Martin noch anders. Das Ende erkämpfen müssen.
Diese Einsicht habe ich am Schluss der Lektüre gehabt. Es geschieht um mich herum eigentlich Grässliches. Und ich nehme es nicht wahr. Aber ich muss auch sagen, ich frage mich als erstes nicht, was bringt mir dieses Buch? So gehe ich an ein Kochbuch heran, frage, was bringt mir dieses Rezept? Der Lesevorgang selbst, den ich vorhin zu schildern versucht habe, der mich fünfmal an Ränder bringt, an Bildränder. Es ist jedes Mal ein anderes Bild. Einmal ist es der Märchenwald, einmal ist es die Ostsee und so weiter. Einmal sind es die Fälscher, diese drei. Der Lesevorgang selbst, der, glaube ich, hat mir was gebracht, und zwar auch bezüglich meines Bewusstseins.
Jetzt möchte ich aber das sagen. Ist es nicht die Befriedigung, dass du als literarischer Ironman sozusagen diesen Marathon geschafft hast, dass du angekommen bist am Schluss und dann sozusagen die, imstande warst, das zu analysieren und auch die Bestätigung deiner Erfahrungen am Schluss so bündeln konntest, was der Durchschnittsleser, ich meine jetzt mit dem Durchschnittsleser, der einfach so naiver an solche Bücher herangeht als du, eben diese Erfahrung nicht machen kann und vor allem diese Erfahrung gar nicht machen will, weil ihn andere Kriterien interessieren, als anzukommen und dann die Bestätigung, dass man die Kondition hat, da wirklich zu landen.
Also da muss ich sagen, zwei Sachen. Erstens, kann ich und kannst du nicht der Durchschnittsleser sein, auch du nicht, wenn du die Latte, die Messlatte anders setzt. Du bist du, ich bin ich als Leser. Zum Zweiten finde ich, das ist kein Kriterium. Wenn ich an ein Buch herangehe, muss mich nicht interessieren, was der Durchschnittsleser und die Durchschnittsleserin von diesem Buch hält. Das mag mich dann interessieren als Redaktor, ob das den Platz überhaupt verdient, den ich ihm gebe. Aber wenn ich an ein solches Buch herangehe, da gehe ich mit meinen Kriterien, und sonst hätten wir eine lustige Kunst. Dann wären jene Bücher, die von den meisten gelesen werden, die interessantesten. Das war noch nie so.
Ich habe eben das Gefühl, dass sich die Apokalypse als Schreckensvision eben der Literatur als Gegenstand entzieht.
Sie entzieht sich wahrscheinlich immer schneller. Das ist das Problem, dass die Apokalypse sehr rasch von ihrer Apokalyptik verliert. Und das Problem eines Autors ist natürlich, wie bringe ich das ein? Also wie kann der Schriftsteller darauf überhaupt noch reagieren? Also er schreibt sich wund, weil er einfach schreiben will und schreiben muss. Das ist sein Metier, das ist seine Berufung. Es ist mehr als Metier, es ist wirklich Berufung. Und deshalb ist das Buch auch ausladend geworden.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.